Faust und Kupfer. Nach dem Frauenstreik für unsere zweite Folge von unserem Podcast. Also ist jetzt schon ein Zeitchen her seit dem Frauenstreik. Können wir auch transparent sein?
2-3 Wochen.
Genau. Mhm. Wo wir zum Teil zusammen verbracht haben.
Ja.
Den Streiktag.
Kurze Zeit.
Genau. Ein kurzes Vergnügen, aber ein Vergnügen.
Da, auf jeden Fall.
Und wir haben gesagt, wir machen so ein bisschen ein Recap. Was ist passiert? Was haben wir jetzt wirklich gemacht an diesem Tag? Und was ist nachher auch so auf politischer Ebene noch gegangen. Was hast du gemacht an diesem Tag?
Ich bin Vormittag zuhause an Frauenstreik und habe eine Rede gehalten und recht viel Prosecco getrunken. Und nachher bin ich mit einem guten Schwips auf Aarau. Ich habe noch mein Velo vergessen, tatsächlich. Ich habe dann irgendwann später, als ich heimkam, gedacht, wo ist mein Velo? Ah, es ist gar nicht am Bahnhof, es ist da noch in der Innenstadt. So lustig, weil ich einfach dort so eine lustige Zeit hatte. Dann war es sehr schön gewesen, zu Alten. Und der Frauensteig von Alten ist nachher auf Solothurn gegangen. Und als ich auf Solothurn war, bin ich auf Aarau gekommen. Dort haben wir uns nachher getroffen. Dann waren wir dort noch zusammen und haben ein bisschen Pause gemacht. Und dann habe ich dort nachher die Rede, also nach dem Umzug, Zara, habe ich nachher die Rede moderiert und die anschliessenden Konzerte. So. Und ist dann, irgendwann war es dann recht lang gewesen, also so gegen Schluss ist dann schon irgendwie dann um 11 Uhr oder so. Ich weiß gar nicht mehr wann. Aber recht spät auf den Zug, war ich wirklich müde gewesen auch schon. Genau. Also sehr ein ereignisreicher, sehr ein langer Tag, aber auch sehr, sehr ein schöner Tag. Es war sehr schön, zu sehen, wie viele Leute das doch die gleiche Einstellung haben.
Finde ich
auch. Was hast du gemacht?
Ich habe ja eigentlich gefunden, zuerst, also ich habe ein bisschen gestruggelt, ich dachte, vielleicht gehe ich auf Zürich, weil in Zürich ist ja der Medienfrauenstreik sehr präsent gewesen, beziehungsweise die Frauen, die dort teilgenommen haben. Und ich habe mich dann aber entschieden, ich lebe halt in Aarau und ich will hier sein. Und es hat leider nicht so viele Leute gehabt, am Vormittag, so bis am Nachmittag rein, wenn ich gehofft habe. Aber ich glaube, umso wichtiger war es, dass ich da geblieben bin und halt so ein bisschen Support gezeigt habe. Und es war aber mega schön, es hat so einen Streik zu Mittag gegeben in der Altstadt, wo Männer gekocht haben und aufgeräumt haben und abgewaschen haben. Und die Frauen einfach gar nichts gemacht haben, außer Prosecco trinken. Und am Nachmittag haben wir uns ja gesehen und dann habe ich die mega berührenden Reden alle geschaut. Und ich war eigentlich den ganzen Tag immer ein bisschen am Brüllen gewesen. Weil das hat mich mega, das hat mich auch so bestärkt, irgendwie den Tag wieder mal zu sehen, wie viele Frauen das überhaupt da sind und wie viel Support das geben kann. Und das habe ich mega schön gefunden. Und am Abend bin ich an der Afterparty im Kiff in Aarau, weil wir dort Karaoke veranstaltet haben, was auch sehr schön war. Genau, und wir wollten noch darüber reden, wenn wir uns gefragt haben, ja, jetzt ist ja schön der Frauenstreik und so, aber was ist jetzt wirklich passiert nachher?
Genau, hat es etwas gebracht, so immediate reactions? Und wir sind in der Schweiz.
Genau, und es ist so ein bisschen schwierig, haben wir herausgefunden. Es gibt zwei Sachen, die passiert sind. Einerseits hat das Parlament wieder mal über den Vaterschaftsurlaub diskutiert.
Genau.
Letzten
Juni 2018 hat es einen Vorstoss gegeben, eine Initiative für 4 Wochen Vaterschaftsurlaub. Und das Parlament hat dann gefunden, das ist zu viel, das ist zu teuer. 2 Wochen ist der Gegenvorschlag und über das sind sie jetzt aber immer noch am Diskutieren.
Genau. Bleibt wie immer spannend.
Das ist ja Vaterschaftsurlaub. Genau, also kann dann ein Kind auch nach 2 Wochen nachher sich selber versorgen? Wir wissen es nicht.
Das Parlament wird es uns aber sagen.
Genau.
Wahrscheinlich. Und da hat es noch etwas gegeben, und zwar geht es um mehr Frauen in der Chefetage. Und ich sage extra nicht Frauenquote, weil ich finde, es betrifft nicht alle, es ist keine Gesetzesgrundlage, und zwar geht es darum, das Parlament zwingt in Anführungs- und Schlusszeichen die grossen Schweizer Firmen ab 200 Mitarbeitenden dazu, dass sie innerhalb der nächsten 5 Jahre in der Geschäftsleitung und in der Verwaltungsrat mehr Frauen haben. Und zwar in der Verwaltungsrat mindestens 30% und in der Geschäftsleitung 20%. Sie haben 5 Jahre Zeit, wie gesagt, für das, aber wenn sie es nicht erreichen, passiert nichts.
Und also das heisst auch, wenn in der Geschäftsleitung 5 Leute sind, muss eine Frau dabei sein. Also das ist wirklich nicht so ein hoher Anteil, muss man sagen. Und ja, es ist auch schon wie bei der, ja, es ist schon wie bei der Lohngleichheit das gleiche Thema, dass man halt quasi sagt, ja, es ist Gesetz, aber wenn ihr es nicht einhaltet, längt es, wenn ihr uns so wie der Schule so eine mündliche Entschuldigung geben, so, ah, sorry, ich konnte nicht ins Turnen kommen, meine Tage hatte. Wer will es überprüfen? Nobody does. So.
Genau. Auch das bleibt spannend. Ja. Heute geht es aber um etwas anderes. Und zwar, noch ein kleiner Disclaimer vorher. Ich wohne in der Altstadt und da sind sie am crazy gehen, weil wir Maienzug haben bald.
Ah.
Und Maienzug ist ja eigentlich die kleinherzige Mädchen. Ja. Maien sind Blumen.
Ah.
Ja, das hat nichts mit Maien zu tun. Und dort laufen die kleinherzigen Mädchen und Buben mit weissen Kleidchen rum und Blümchen in den Haaren und es ist mega schön. Aber am Abend vorher gibt es halt Rambazamba.
Ja, genau. Ist klar. Jede Gelegenheit, um sich kann besaufen, wird muss man nicht. Muss man nicht. Aarau, denke ich, ist jetzt gerade sehr so Volksfest geplagt. Jetzt war erst gerade noch das Turnfest und jetzt kommt noch das.
Ich mag nicht mehr. Aber einfach zum Sagen, falls ihr es ein bisschen chattert, falls ihr das hört, ich hoffe es nicht, das ist das. Also ich wohne nicht auf einer Baustelle oder so. Jedenfalls, heute geht es um das Thema
Toxic Masculinity. Oder? Zu Deutsch, toxische Männlichkeit. Obwohl, Fun Fact, auf Wikimania, kennst du das? Das ist so ein Wikipedia von Antifeministen. Auf Wikimania steht so die Definition von Toxic Masculinity, dann steht so in Klammern, diesen Begriff gibt es nicht auf Deutsch. Was schon mal nicht stimmt. Das geht nicht auf Deutsch, toxische Männlichkeit.
Genau, und auf Instagram hat uns jemand geschrieben, dass sie das zuerst googeln musste. Und darum erklären wir jetzt zuerst, was denn das Internet, was denn Wikipedia sagt dazu. Toxic Masculinity, zu Deutsch, toxische Männlichkeit,
wow,
ist ein Begriff, der aus der Soziologie stammt und dort ursprünglich im Kontext der Verhandlungen um hegemoniale Männlichkeit entstanden ist. Wir sind jetzt da nicht, ich kommt jetzt noch ganz viel Patriarchat kommt vor, Machtstruktur kommt vor, bla bla bla. Aber, um das so ein bisschen einfacher abzubrechen, ist, wenn wir von toxischer Männlichkeit reden, dann geht es um die Rolle, die wir als Gesellschaft Männer aufdrängen, sage ich jetzt mal, oder von innen mega fest erwartet. Und inwiefern dass sich das halt toxisch, also ungesund, kann auswirken auf die ganze Gesellschaft.
Genau. Und wir haben so ein Buch gelesen, oder zumindest Teil davon, von Jack Irwin, der diesen Begriff geprägt hat. Er hat einen Artikel geschrieben im Vice Magazine. Mhm. 2014. Und dort hat er das zum ersten Mal so ein bisschen geschildert. Und nachher hat er ein ganzes Buch darüber geschrieben, weil die Resonanz so riesig war. Und da hat er quasi auch noch eine kleine Definition. Definition von toxischer Männlichkeit: übertriebenes Verhalten, das darauf abzielt, noch männlicher zu erscheinen, gewöhnlich motiviert durch Unsicherheit und im Allgemeinen weit entfernt vom positiven, echten Ausdruck von Männlichkeit, die es zu imitieren sucht.
Ja, jetzt verstehen wir es viel besser als vorher.
Ja, viel besser.
Lisa hat gesagt, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, sie gesagt, sie haben so viel darüber gelesen und so viel recherchiert, sie sind jetzt noch schwammiger als vorher.
Ja, aber es stimmt auch. Ich habe irgendwie wie am Anfang, wenn mich jemand gefragt hat, wie definierst du toxische Männlichkeit, hat die einfach wie so gesagt, toxische Männlichkeit sind für mich alle die Attribute, die irgendwie für uns, so in der Gesellschaft, soziologisch irgendwie prägt, das Bild von Männern ausmachen, wo aber eigentlich negative Verhaltensweisen sind. Also so Gewaltbereitschaft und irgendwie, dass Männer eben so nicht über Gefühl reden, dass sie alles müssen gerade mit Füßen lösen und hat auch in die Rollenmodelle so grillen und irgendwie, das die schlimmste, so, es gibt so ganz schlimme Werbungen, dass Männer nicht dürfen brüllen und so. Einfach alles das, was macht, dass Männer eigentlich sich wie Arschlöcher verhalten. Das hat die gesagt, ist für mich Toxic Masculinity.
Und ich glaube, so als Ergänzung, also mir ist es genau gleich gegangen, oder geht es eigentlich immer noch gleich, und als Ergänzung dazu finde ich auch, eben was der Jack Irwin in seinem Buch schreibt, wo heisst «Boys don't cry», wenn wir beim Thema sind, so ein bisschen, dass es darum geht, wie fest schadet denn den Männern das selber. Weil er erzählt in diesem Buch, wo eben ausgegangen ist von dem Artikel, wo er auch schon darüber geschrieben hat, dass sein Papi an einem Herzinfarkt gestorben ist und das nicht der erste war. Also das haben sie bei der Obduktion herausgefunden, der hat das schon ein paar Mal gehabt. Niemand in seiner Familie hat davon gewusst, nicht mal seine Mami. Und ausgehend von dem eben erzählt er dann, wie krass dass das überhaupt ist, dass sein Papi sich nie getraut hat, das zu sagen, über das zu reden, weil das eine Schwäche war für ihn, oder? Und er nicht wollte zugeben. Also, und es gibt auch jüngste Studien darüber, die zeigen, dass Männer zum Beispiel früher sterben. Das zitiert er auch in seinem Buch, weil sie entweder suizidal sind oder weil sie einfach auch nicht zum Arzt gehen oder viel zu spät zum Arzt gehen. Und das sehe ich im Fall bei mega, also suizidal Gott sei Dank nicht, aber bei mega vielen Männern in meinem Umfeld, dass sie einfach nicht zum Arzt gehen. Oder dass sie finden so, nein, das ist nichts und so. Und dann hast du eine Gürtelrose, surprise, surprise. Oh, das habe ich auch schon erlebt.
Ja. Ja, also ja, das sehe ich schon auch ein bisschen, dass das das Verhalten ist von so ein bisschen, nein, das ist eine Labalie, so Indianer kennen keinen Schmerz, irgendwie ein bisschen so. Das stimmt, dass Männer halt durch das, also der Jack Irwin sagt, das ist glaube ich einer von seinen Hauptpunkten, ist, dass weil Männer nicht können über ihre Gefühle reden und da gehören halt körperliche wie seelische Gefühle dazu, dass das so oder so muss eigentlich eine schädigende Wirkung haben. Und zwar nicht nur für sie selber, weil sie ihre Bedürfnisse nicht ausdrücken können, sie verarbeiten, sondern auch für ihr Umfeld, weil das Umfeld nicht weiss, warum es ihnen nicht gut geht. So muss auf die Zechenspitze irgendwie um sie herumschleichen und so. Und dass das eben auch in Beziehungen kann belastend sein. Durch das, dass nachher die Freundin eigentlich die einzige Person ist, wo es irgendwie schafft, die Barriere zu durchbrechen. Und die einzige Person, wo der Partner irgendwie darf, also wo der Mann in Anführungs- und Schlusszeichen, jetzt darf irgendwie weich sein oder sich öffnen. Und das bringt schon allein durch das Problem mit sich, dass wenn jetzt ich und mein Partner, wenn er die einzige Person ist, wo ich über Gefühle und Probleme, die ich habe, kann reden, was mache ich denn mit Gefühlen und Problemen, die ich gegenüber ihm habe? So, da kann ich ja auch nicht mit ihm, also da muss ich ja mit jemand anderem darüber reden, dass ich das irgendwie kann, mir eine Meinung bilden. Und das birgt halt ganz viel, ja, Potenzial für Probleme, sagen wir mal.
Also ich glaube, also wir gehen jetzt natürlich auch, natürlich, wir gehen jetzt von Hetero-Beziehungen aus, weil Lisa und ich beide halt momentan in einer Hetero-Beziehung sind, mit Männern. Und ich habe mir dann, bevor wir uns getroffen haben, auch noch überlegt, wie ist das denn bei schwulen Beziehungen zum Beispiel. Ich habe in meinem Umfeld ein paar schwule Pärchen, wo ich eigentlich das Gefühl habe, die haben das im Griff. Also die können gut über das reden. Und ich glaube, das Thema toxische Männlichkeit innerhalb von der Homo-Szene zum Beispiel ist nochmal etwas ganz anderes. Was man sowieso eigentlich auch mal eine eigene Folge könnte machen dazu, finde ich.
Glaube ich auch, also im Buch wird ja das auch so ein bisschen peripher angeschnitten. Und dort geht es halt wirklich so, ich glaube noch, das Modell von toxischer Männlichkeit, wo wir jetzt darüber reden, oder wo wir uns jetzt in dieser Folge damit befassen, ist vor allem die, wo so cis-hetero-Männer betrifft, weil sie, in meinen Augen, tut sich toxische Männlichkeit vor allem auch manifestieren durch die Rollenmodell, also so die, oder einfach, ja doch, durch die Bi-Rollenmodell, also es gibt männlich und weiblich und das sind zwei entgegengesetzte Pole und durch das, dass sich halt irgendwie die weibliche Rolle jetzt durch die Emanzipation und Frauenbewegung, die es seit Jahren gibt, Jahrhunderten gibt und eben immer wieder mal in Wellenformen kommt und ein bisschen stärker und ein bisschen weniger stark ist und sich dafür einsetzt, dass es eben ganz viele verschiedene Rollen für eine Frau gibt, und sich die Frauenrolle immer mehr aufbricht, Und das aber nicht passiert bei den Männern auch. Durch das entsteht so ein krasses Ungleichgewicht, wo ich denke, wo viel daraus rauskommt, dass auf der einen Seite entwickelt sich extreme Unsicherheit, weil man plötzlich nicht mehr weiss, was ist denn meine Rolle, durch was definiere ich mich jetzt, wenn sich Männlichkeit nicht mehr darüber definiert, dass ich meine Familie ernähren kann oder dass ich irgendwie ein härter Sieg bin und in Krieg gehe, keine Ahnung. Dann so, über was definiere ich denn meine Männlichkeit, wohingegen Frauen schon lange irgendwie haben gesagt, okay, ich definiere mich nicht nur darüber, dass ich Mutter werde und dass ich Kind habe, sondern ich definiere mich noch über meinen Job, ich definiere mich über das und dieses. Und da gibt es wie so verschiedene Formen, wo du dich darüber definieren kannst oder wo man sich Männlichkeit kann zurechtlegen. Und es gibt ein paar gesündere und ein paar ungesündere Wege.
Ja, mega. Und ich glaube, dazu kommt dann, dass wir wie in einer Zeit leben, wo es jetzt, wie du gesagt hast, mega viel passiert. Oder wir tauschen uns mega viel aus über Geschlechterrollen. Es ist Feminismus wieder sehr am Erstarken. Und das ist schon immer so gewesen, dass dann Männer, in Anführungs- und Schlusszeichen, weil es gibt ja nicht eine Gruppe von Männern, aber dass sich viele Männer dann verunsichert fühlen und angegriffen fühlen, auch, was sie oft auch werden. Aber etwas von den bezeichnendsten Sachen, die passiert sind, ist wahrscheinlich der Gillette-Werbespot, wo vielleicht nicht alle, aber sicher fast alle gesehen haben, wo es darum gegangen ist, eben, hey, man kann im Fall zwei Buben auch sagen, sie müssen nicht die ganze Zeit schlägeln. Oder du kannst deinem Kollegen sagen, es ist im Fall nicht okay, dieser Frau jetzt so grusig nachzupfeifen und sie anzulängen und so. Und das hat ja einen riesen Shitstorm gegeben, dass dann dort irgendwie so viele Leute, vor allem Männer, gefunden haben, man darf ja gar nichts mehr, so ein bisschen überspitzt formuliert. Und das sei ja schon immer so gewesen und das müssen wir jetzt auch überdenken und so. Und das ist natürlich anstrengend und stellt mega fest in Frage, ob, wie denn das war bis jetzt, ob das dann okay war bis jetzt, was es natürlich nicht ist und so weiter. Und eben die Verunsicherung spielt dann mega fest in das hinein, dass du angriffig wirst, dass du die Frauen als Feminazi bezeichnest und dich mega fest wehrst gegen das. Aber etwas, was ich auch sehr spannend finde, ist, muss ich ein bisschen ausholen, dass ich einen Kollegen von mir gefragt habe, beziehungsweise er mir geschrieben hat auf Insta, wo wir den Aufruf gemacht haben für die neue Folge. Und er hat erzählt, dass seine letzte Beziehung und ganz viele von seinen Dates in letzter Zeit in Bruch gegangen sind, weil er zu viel über seine Gefühle geredet hat. Also weil er sich emotional zu fest geöffnet hat dieser Frau gegenüber. Und wir hatten dann einen recht langen Austausch gehabt über das. Danke, by the way, an dieser Stelle, wenn du das hörst, weißt ja, wer du bist. Und eben, dass die Frauen dann gesagt haben, das sage ich nicht zu viel. Sie wollen das nicht. Das gehöre ich quasi nicht in das Konstrukt rein oder jetzt in die Kombination. Und ich habe ihn dann gefragt, was ist denn deine Konsequenz aus dem? Und er hat gesagt, ja, mich das dann halt einfach nicht mehr. Er hole sich in dem Fall das Bedürfnis zu emotionalem Austausch nicht mehr anders, bei Freundinnen oder bei seiner Ex-Freundin hat er gesagt, der ist dann plötzlich gegangen. Und er hat halt das Gefühl, die Frauen wollen alle so einen Bad Boy, so einen Tough Guy. Und er mache ich das in dem Fall jetzt so. Und das habe ich auch krass gefunden und habe dann gesagt, ja, aber dann fehlt dir doch etwas. Willst du nicht mit dem Menschen, den du liebst, den Austausch können? Und er fand, ja, das gehe ich halt offensichtlich nicht. Und seine Conclusion aus dem war, wir werden zu Arschlöcher, weil wir verletzt werden. Und das habe ich mega heftig gefunden. Weil eben, das kommt ja jetzt von den Frauen aus.
Ja, lustigerweise, wenn du das erzählst, ich habe auch so ein ähnliches Erlebnis, das ist aber schon Jahre zurück, von einem Kollegen, mit dem ich jetzt nicht mehr so viel Kontakt habe, ich sage jetzt auch nicht den Namen oder so. Und er hat... Er hat tatsächlich zu mir mal, also wir waren recht lange recht gut befreundet gewesen und ich hatte dort irgendwie recht ein reges, mit viel Wechsel, so Sexualleben gehabt und ich hatte irgendwie schon das Gefühl, dass er das nicht so gut handeln konnte, dass ich so mir einfach nehme und so, was ich will und irgendwie no strings attached und er irgendwie, also ich weiß nicht genau, was es gelegen hat, ich wollte ihm jetzt hier nicht unterstellen, aber ich weiß noch, es war sehr einprägsam gewesen, dass er mir einfach irgendwann mal gesagt hat, schau, ich bin einfach zu nett. Es funktioniert nicht, weil ich zu nett bin und weil ich zu einfühlsam bin. Und alle Frauen um mich herum, die ich irgendwie attraktiv finde oder irgendwie mit denen etwas haben will oder mit denen intim werden, alle die stecken mich automatisch gerade so in die Schublade guter Freund, aber nicht irgendwie sexuell attraktiv und so, weil ich einfach zu nett bin. Alle fangen immer die ganze Zeit mit Arschlöchern etwas an, also wird die jetzt halt einfach alles Arschloch. Und crazy, aber er hat es wirklich gemacht, also er hat wirklich so eine Personenwandel irgendwie durchgemacht und ist wirklich so ein bisschen ein Arschwort. Also, und bei uns hat es nachher echt bewirkt, dass unsere Freundschaft auseinandergegangen ist, also dass wir uns nicht mehr so viel gesehen haben, weil ich einfach so gefunden habe, hey, dude. Also so, weil er sich wirklich auch arschige Sprüche und weißt, so unnahbar und weiss nicht was. Aber es hat, komischerweise hat er ab dann auch wirklich keine Probleme mehr gehabt, um Frauen aufreissen. Also er hat dann wirklich auch mit einigen Frauen etwas gehabt und es ist dann wie so irgendwie sad, dass das so funktioniert hat. Also dass man so, dass wenn man eben auf die Stereotypen setzt, dass man für das so belohnt wird. Und ja, nicht von irgendwelchen, also ich weiß nicht genau, ich weiß nicht, mit wem es raus etwas geht, aber ich habe nicht das Gefühl, das kann ja dann nicht irgendwie nur ein Typ Frau sein, der so zu vernachlässigen ist oder so.
Ich finde das einen mega spannenden Punkt. Ich habe letztens mit meiner besten Freundin über das geredet. Und sie hat gesagt, ja, es hätte halt schon etwas im Sinn von das ganze Bad Boy-Zeug, oder? Da können wir ja, also ich zumindest, du wahrscheinlich auch, ein Lied davon singen.
Ja, ich.
Ich weiss schon, was mit dem gemeint ist und ich finde das auch irgendwie hot, aber nicht für eine Beziehung.
Voll nein, zum Spielen.
Zum Spielen oder zum so ein bisschen Spass haben. Mit gegenseitigem Einverständnis natürlich, aber einfach ja. So ein bisschen, oder?
Und, aber es hat Grenzen. Also,
ja,
weißt,
mega.
Und Grenzen, mir denkt es auch, also jetzt von mir früher und von mir jetzt haben sich Grenzen wirklich verschoben. Obwohl ich, also erst gerade, du weißt wer, dass ich erst gerade in so einer Situation war, wo ich mit jemandem am Schreiben war eigentlich. Und dann hat mir irgendwie 3 oder 4 Mal abgemacht und hat mir 3 oder 4 Mal hure spontan, ohne Erklärung, ohne irgendetwas so abgesagt. Und ich bin normalerweise wirklich so ein Mensch, wo, wenn, you know, fool me once,
shame on you.
Shame on you, fool me twice, shame on me. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht warum, aber das hat es irgendwie verleidet, dass es irgendwie 3-4 Mal passiert ist, dass ich immer wieder so auf eine krass heftige Art auf das so wie mehr eingelassen habe. Und also jetzt haben wir gar keinen Kontakt mehr, es fehlt mir auch nicht, aber es hat wie länger gebraucht, bis so das Mündchen runtergefallen ist. Und früher ist es wirklich also gar nicht runtergefallen. Also so, es hat auch mit eigener Unsicherheit zu tun, glaube ich, ganz viel. Weil je weniger unsicher dass man selber ist in Bezug auf was habe ich verdient, so, wie habe ich es verdient behandelt zu werden, desto weniger gewillt ist man Bullshit hinzunehmen. Und wie du sagst, eben so, es kann sehr reizvoll sein, zum so ein das Spiel von ah, ich kenne dich nicht und ich kann dich nicht einschätzen. Vielleicht liegt da dort noch ein Reiz drin, weil so Bad Boy in Anführungs- und Schlusszeichen mit Gefühl nicht zeigen und nicht ganz so zugänglich sein. Und das habe ich einfach noch gedacht bei deiner Geschichte von deinem Kollegen. Ist so wie, wenn ich auf ein erstes Date gehe, könnte es mich auch abschrecken, wenn jemand zu krass, also so, ist. Ich hatte jetzt so gar nicht so lange einen Monolog gehabt. Aber ich habe mal mit einem etwas gehabt und der hat wirklich auch so schon beim zweiten Date irgendwie, wir haben noch nicht mal irgendwie uns geküsst oder so, und hat er schon gefunden, so, er spüre, dass das voll stimme und das sei ein Väterchen von seinen Eltern und die sind seit 50 Jahren verheiratet und das wünscht er sich auch und er merke voll, dass das mit mir voll so passt und es sei super und ich sei die Frau von seinem Leben und so. Und ich habe dann irgendwie so gefunden, wow, dude, so, also meine, klar, ich habe Commitment-Issues, aber so beim zweiten Date finde ich dann so, das ist mir einfach zu heavy. Also so krass, dann sich so fest auf seine eigenen Gefühle verlassen und so gar keine Sicherheit, also so Vorsicht walten, ist dann das, also das hat mich echt creeped. Also dort habe ich dann irgendwie den Kontakt abgebrochen. Weil, so, und das ist dann, ich glaube, es ist so ein Mittelding.
Das glaube ich auch. Aber ich glaube, was mir noch in den Sinn kam, als ich dann über das Thema so ein bisschen nachgedacht habe, ist, wie immer bei feministischen Themen oder bei fast allen Themen, sind die miteinander verbandelt und befruchten sich gegenseitig. Und wenn man eben über das ganze toxische Männlichkeitsding, recht speziell, so wie wir das jetzt aufgezeigt haben mit diesem Beispiel. Sagen wir, du bist in einer Beziehung und der Typ kann einfach nicht über seine Gefühle reden. Es geht nicht. Wer macht es denn, wie du schon gesagt hast, dann macht es die Frau, die Freundin, was auch immer. Aber ich finde, das breitet sich auch aus in Freundschaft oder in andere, wie auch immer Beziehungen man hat zu Menschen, oder? Ich kann nicht Deutsch reden. ist eigentlich egal, ob es eine Liebesbeziehung ist oder nicht. Aber dass die Frau dann mega fest den Part von dieser emotionalen Arbeit übernimmt, und das merke ich zum Beispiel sehr fest. Ich habe recht viele cis-hetero-Männer als Freunde. Warum auch immer, aber es ist halt einfach so. Und ich merke bei denen mega fest, dass ich dann so fast wie eine Mami-Rolle übernehme. Und wie für sie schon fast mitdenken und überlegen, so, ich merke, das fällt ihm jetzt schwer, aber es ist irgendetwas. Und ich habe dann mein Gefühl, es ist jetzt meine Aufgabe, herauszufinden, was es ist. A und B, ihm auch noch zu helfen. Und das finde ich hure crazy. Und das kommt auch so ein bisschen durch, eben bei diesen Bad Boys. Weil ich glaube, was es eigentlich ist, ist, dass du die willst sein, du bist jetzt die, wo er sich öffnet, oder? Und du bist jetzt die, wo er auserwählt und wo er plötzlich ein komplett anderer Mensch ist und so. Also bei mir ist es so. Und das spielt auch fest ineinander rein, finde ich.
Ja, und es ist auch ein Ego-Boost.
Mega!
Also es ist so, ich bin jetzt die, wo dich jetzt erlöst
mega.
Von deinem miserablen, unsicheren Dasein. Dabei ist es ja wie... Wer denkt, dass ich bin, dass ich das könnte? und das Lustige wegen hetero-Friends, ich habe jetzt gerade, als du das erzählt hast, überlegt, ob das dann bei weiblichen Freundinnen auch so ist. Und es ist absolut nicht so. Mhm. Und ich verstehe das, also ich kann das voll nachvollziehen. Es ist wirklich so, ich habe auch männliche Friends, und, also so hetero-cis-Friends. Und bei denen ist es wirklich oft so, die Rollenverteilung ist ganz anders. Man ist wie trotzdem... Also ich weiß gar nicht warum. Also auch wenn man super gut befreundet ist, gibt es trotzdem das Mami-Ding.
Mega.
Und ich habe tatsächlich, letztens habe ich viel mehr das Bedürfnis, ich habe wirklich so das Bedürfnis von so einem Papi-Friend. Also so, das ist wirklich lustig, aber ich habe mir in letzter Zeit wirklich so überlegt, was fehlt mir eigentlich in Beziehungen in meinem Leben? Was hätte ich gerne? Und ich hätte mal gerne so einen Mann, das möchte man vielleicht auch
ausschneiden.
Ich hätte mal gerne so einen Mann in meinem Leben, wo so ein Daddy ist.
Mega.
Im Sinn von, wo so sein fucking Leben so im Griff hat, wo weiss, wie man kommuniziert, wo weiss, was man muss. Also weiss, wo ich überhaupt nicht mitdenken muss, wo ich überhaupt nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwie irgendetwas muss vorbereiten oder so. Dass einfach er alles das übernimmt und die ganze Verantwortung trägt. Das, und ich einfach kann kommen oder er mir einfach sagt, komm dann und dann dort her. Und weiss ich auch nicht. Das hat dann etwas so mit Abhängigkeit und Machtverhältnis zu. Aber das ist etwas, was ich in meinem Leben wie nicht können. Ich kann keinen Mann, der so ist.
Mega. Natürlich habe ich auch viele Freunde, die durchaus über ihre Gefühle reden können. Aber, und das sagt auch der Jack Irwin in seinem Buch, nur mit Alkohol. Oder nur mit süchtigen Substanzen, in meinem Freundeskreis ist es meistens Alkohol, dann kommen so ein bisschen die Deep Shit-Gespräche. Und ich glaube, das ist nicht per se verwerflich. Das ist bei Frauen auch, dass es dann eher kommt und so, oder dass du weniger unsicher bist oder so. Aber es kommt bei den allermeisten Männern kommt es vor allem dann. Und ich habe mir das mal überlegt und gefunden, dass eigentlich ist es mega traurig, dass du dir zuerst einen musst ansaufen, blöd gesagt, um darüber zu reden, was dich stresst in deinem Leben oder was dir Angst macht in deinem Leben. Und nachher ist es aber nicht mehr das Thema. Weißt du?
Mhm.
Nachher nicht am nächsten Abend so, hey, das, was wir gestern geredet haben, oder so, einfach nicht. Und das finde ich, es ist halt einfach wirklich alles sehr gefährlich, oder? Und ich glaube, dass wir, oder dass viele Frauen dann das Bedürfnis haben, nach dem retten, ist darum auch sehr nachvollziehbar, weil wir wahrscheinlich wissen, wie das ist. Und du hast am Anfang gesagt, dass es eben so viele mögliche Rollen gibt für Frauen und durch die fortgeschrittene Emanzipation und so, dass das alles angepasst wurde und für sie, für die Männer halt nicht. Und ich finde, es schon so lange es braucht eine Emanzipation für die Männer, aber das müssen sie selber machen. Das ist ja der Deal, oder? Unbedingt. Mhm. Und gestern oder vorgestern, als ich mit meiner besten Freundin über das geredet habe, habe ich gesagt, hey, weißt du, eigentlich ist es mega sick. Es gibt zum Beispiel von DAF gibt es doch in jedem Sommer die Werbungen mit den ganz vielen verschiedenen Körperformen für Frauen. Rundlich, schmal, behaart, nicht, was auch immer. Und für Männer einfach nicht.
Mhm. Mhm. Einfach ja, nicht. Voll. Wo sind chubby Männer?
Ja.
Wo sind Männer, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen?
Oder schmale, so die Spargel-Tarzan-Männer, die auch super sind.
Voll.
Oder weißt du, alles so, das gibt es einfach nicht. Stell dir mal vor, wie revolutionär das wäre, so eine Werbung. Links ist ganz ein schlanker Mann und rechts ist ganz ein molliger Mann. Und es wäre einfach so, die Headline wäre so, hey, das ist im Fall alles okay.
Ja.
Und das gibt's, ja. Und eben, ich glaube, es braucht noch so viel, so einen langen Weg, dass man das irgendwie alles abbauen kann, um dazu zu führen, dass Buben eben auch brüllen dürfen.
Ja. Ja, ich finde halt allgemein auch, dass, also, im Buch, in dem Boys Don't Cry Buch, wird halt unglaublich viel besprochen. Also, jeder Form. Und es wird natürlich auch aus so einer cis-hetero-Sichtweise besprochen. Und ich denke, das würde schon viel bringen, wenn viele Männer das Buch würden lesen. Einfach so, zum mal checken, ah, es gibt auch Männer, die sich mit so Zeug befassen. Und es ist wie so, ich habe auch das Gefühl, dass Männer unter sich, also das kann ich nicht beurteilen, weil ich bin eine Frau, aber ich habe das Gefühl, Männer unter sich reden wie nicht so oft, nicht so ausgiebig über Gefühle. Und bei Frauen sind es dafür andere Sachen, die fehlen. Wir reden zum Beispiel nicht so explizit über Sex, was auch scheiße sein kann, aber wir hätten grundsätzlich Möglichkeit, glaube ich. Und es ist so, also ich habe immer wieder mal Männer in meinem Leben gefragt, hey, aber redest du nicht über deine Gefühle mit deinen Friends? Und ein paar sagen, mal mit so eins, zwei. Und das finde ich super, weil das reicht ja auch. Aber es gibt auch viele, die so sagen, nein, eigentlich nicht so. Und die reden nur mit Frauen über ihre Gefühle. Und da kommt nachher wieder in die Lebensrealität, das ist für eine Frau eine andere als für einen Mann. Und es ist wie nicht, ich finde, es ist nicht das Gleiche, wenn ich mit einem Mann über meine Gefühle rede, als wenn ich mit einer Frau über meine Gefühle rede, die die gleichen Struggles erfährt, weil sie gleich gelesen wird, wo irgendwie all ihre Tage, was auch immer, so die gleichen anatomischen Herausforderungen, sage ich jetzt mal, oder Needs, oder was auch immer. Natürlich ist das auch immer noch individuell, aber wenn wir jetzt von einem gesellschaftlichen Problem reden, was Toxic Masculinity ist, also es ist nicht, das finde ich auch noch wichtig zu sagen, dass Toxic Masculinity nicht etwas ist, wo so einzelne Männer persönlich angreifen soll, sondern wo eine Gesellschaftsstruktur beschreibt, wo macht, dass eben Buben und Männer immer noch in Rollenbilder aufgezogen werden oder in Rollenbilder reingezwängt werden, wo schlecht sind für sie selber und für ihr Umfeld. Was ja für die Frauenrolle genau das Gleiche ist, wenn sie in Extremis immer noch ausgelebt wird, was heute eben auch ein bisschen aufbrochniger ist, wo wir dann wieder bei diesen Aufbrechen von diesen Bi-Gender-Rollen, von diesen polaren Gender-Rollen sind.
Es ist ja mittlerweile auch in der Forschung und in der Wissenschaft. Also es hat, glaube ich, Anfang dieses Jahr hat eine Forschergruppe so ein Paper veröffentlicht, wo sie darüber schreiben, dass man eben so klassisch männlich konnotierte Eigenschaften wie Ehrgeiz, sagt man, ist klassisch männlich konnotiert, oder Aggressionspotenzial, Konfliktsuche etc., also all diese Sachen, dass man die auch in einer Therapie zum Beispiel muss explizit behandeln und dass man die halt wirklich genderbasiert muss anschauen und akzeptieren, dass das bei gewissen Geschlecht verbreiteter ist und eben durch die ganze Sozialisierung auch noch anders angezüchtet wird. Und das ist recht, also das habe ich krass gefunden, dass das jetzt wirklich auch auf dieser wissenschaftlichen Ebene akzeptiert wird. Und dass man sagt, hey, look, anscheinend ist es einfach so. Das ist ein Stück weit auch noch Biologie, wenn wir auf die Welt kommen, aber beeinflusst natürlich mega fest oder wird fest beeinflusst davon, wie wir aufgezogen werden. Und ich sehe das immer noch bei meinen kleinen Cousins. Ich habe zwei kleine Nachzügler-Cousins und die sind 5, 6. So in diesem Alter. Und wenn die bei meiner Grossmami sind, und ich liebe meine Grossmami, die hat mich auch ganz lange aufgezogen und das war super gewesen. Aber wenn sie bei ihnen ist, dann heisst es halt eben so, ja, tu nicht so wie ein Mädchen. Oder weißt du, und das ist halt dann nochmal eine ältere Generation, die jetzt das auch noch wieder mitgibt. Und dort fängt es halt mega fest an. Oder, ja, er ist halt ein Bub, er ist halt laut. Oder er ist halt, er muss halt schlägeln oder so. Und darum, ich glaube, das ist jetzt wie ein kleiner Fortschritt, dass man sagt, hey, schau, das ist im Fall auf der wissenschaftlichen Ebene, ist das einfach so, dass man das spezifisch muss anschauen muss. Hat natürlich auch einen riesen Shitstorm gegeben, ja. Das
Paper. Gut, auf die andere Seite, also ich finde, man muss schon auch sagen, man kann jetzt, das ist sicher so, aber man muss auch sagen, es ist ein wichtiger Aspekt, wo man muss mit anschauen. Aber gerade, es ist, glaube ich, von Psychotherapeuten, amerikanische Psychotherapeutenvereinigung, irgendetwas gewesen. Und gerade unter diesem Aspekt muss man schon auch sehen, wenn dann so eine Einzeltherapiesitzung stattfindet, das spielt natürlich viel mehr Faktoren rein. Aber es ist einfach wichtig zum Anerkennen, dass in einer gesamtgesellschaftlichen Situation gewisse Gesellschaftsgruppen anderen Diskriminierungsformen ausgesetzt sind und dass als Masi etwas mit sich bringt, eine gewisse Rollen mit sich bringt, wo man zwängt wird zu erfüllen.
Genau.
Was ich noch interessant gefunden habe in Bezug auf Toxic Masculinity und in Bezug auf wie sich das über die Jahre geshaped hat, ist im Jack Irvins im Buch, dass er das Militär und den Krieg thematisiert. Und das ist für mich ganz etwas Neues gewesen und hat mir aber sehr Eindruck gemacht und ich habe es sehr schlüssig gefunden, dass halt Männer oder Männlichkeit im Sinn früher noch viel weniger zementiert war eigentlich. Also gut, früher war natürlich Homophobie noch viel grösser und so weiter und so fort. Aber so im viktorianischen Zeitalter ist halt wirklich das gekommen mit der Brüderei. Also dass man so gesagt hat, eben sexuell aktiv darf man nicht sein und so weiter. Und dann ist eigentlich das ganze Tabuisieren von der Sexualität, das Unterdrücken von der Sexualität gekommen, wo vor allem für Frauen sehr restriktiv war. Aber für Männer in einem gewissen Mass auch. Und dann ist aber nachher das mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und das halt, in diesen Kriegen ist es wie klar gewesen, du musst, wenn du ein Mann bist, musst du einrücken. Und wenn du nicht gehst, weil es einfach, also ich meine, das kann jetzt jeder sagen, ja, das ist eher vom Land und weiss nicht was, aber in Krieg gehen ist etwas hure krasses. Und sich dem entziehen, ist damals wirklich eine Straftat gewesen. Also du bist halt erschossen worden, wenn nicht bist du kämpfen. Und er sagt dann halt, dass ganze Generationen von Männern, weil das betrifft ja exklusiv Männer, Frauen haben keine Wehrpflicht gehabt, dass ganze Generationen von Männern dazu gezwungen worden sind, gewalttätig zu sein, auszuführen und keine Schwäche zu zeigen. Weil wenn du Schwäche gezeigt hast, wenn du zweifelt hast daran, dass du jetzt einrücken musst, oder wenn du Schwäche gezeigt hast und gesagt hast, ich kann das nicht, ich will das nicht, dann bist du halt wirklich einfach getötet worden für das. Und das zieht sich ja irgendwie ein Überbleibsel von dem, klar, heute wirst du nicht verschossen, wenn du nicht in dein Militär gehst, musst du eigentlich viel zahlen. Aber es ist immer
noch, also bei uns nicht.
Bei uns nicht, ja. Aber es ist immer noch ein Phänomen, dass heute immer noch Männer müssen, mehr oder weniger müssen ins Militär gehen. Sie können sich untauglich schreiben, wenn sie sich ein bisschen gescheit anstellen, glaube ich. Und ich weiß gar nicht, wie der Stand heute ist, ob es jetzt heute freiwillig ist oder nicht, dass man Zivilschutz oder Zivildienst machen kann. Es ist mal zwischenzeitlich, ist es, glaube ich, mal freiwillig gewesen. Ja.
Das ist so Männerzeit, das verstehe ich.
Ja, genau. Nein, das Schöne ist ja, dass wir uns mit dem gar nicht müssen auseinandersetzen. Aber das ist auch etwas, wo ich immer wieder so gedacht habe, oder wo mich immer wieder so ein bisschen erstaunt, weil das so in meiner Realität kommt das überhaupt nicht vor. Militär ist für mich etwas, wo in meiner Realität, eines, als ich 18 geworden bin, so das Infopaper, und da habe ich mir 2 Wochen überlegt, ob ich das machen soll oder nicht. Und nachher ist das gewesen. Und bei Männern ist das echt auch, glaube ich, eine prägende Zeit. Also wenn sie in die RS gehen, ist das wirklich eine Zeit, wo nicht so bleibt. Weil das auch so, wo sie, ja, irgendwie kürzlich so gesagt, es gibt ja die Veranstaltungen, weißt, wo man so merkt, dass man so in seiner Bubble ist, wenn man plötzlich mit anderen Leuten ist. Und mein Beispiel war der Nothelferkurs. Und von allen Männern in diesem Kreis, wo ich gestanden bin, kam, nein, das Militär. Weil so im Militär, und du bist du einfach mit so vielen Männern, wo du sonst nichts mit ihnen zu tun hättest, und du wirst so drillt und du wirst gleich gemacht, und das ist einfach etwas, wo, und du, ich meine, wie absurd ist es denn, dass jeder Mann, weiss ich, so ein scheiß Sturmgewehr auseinander nimmt, putzt wieder zusammen, und wie man mit dem schießt. So, ich habe einmal mit so einem Sturmgewehr geschossen, und es ist
noch schwer. Und es hat mir so ins Auge hineingefetzt, dass es zurück ist. Aber das hat mir irgendwie, und das ist etwas, wo man dann so denkt, hey shit, das ist irgendwie, das ist schon krass.
Mhm. Und sie wissen, wie man das auseinanderbaut, putzt, zusammenbaut und umballert.
Das, ja, und aber sie wissen
nicht, wie über ihre Gefühle reden.
Voll.
Das ist eigentlich mega, das ist mega sinnbildlich, oder?
Voll.
Und ich finde auch wichtig, dass du vorhin mal gesagt, dass es ein gesellschaftliches Konstrukt ist. Das ist eine Strukturfrage, oder? Und nicht jedes einzelne Individuum. Die, natürlich machen die zusammen die Gruppe aus, aber einfach nochmal als Disclaimer zum Sagen, es geht nicht spezifisch um Individuen, die stehen einfach für die ganze strukturelle Problematik. Und
genau, dass eigentlich jeder Mann, egal ob er sich erfolgreich oder weniger erfolgreich oder gar nicht gegen diese Strukturen durchsetzt, diesen Strukturen ausgesetzt ist.
Genau. Und ich bin jetzt ein bisschen, also nicht ratlos, aber es ist schon irgendwie etwas, was ich finde, Fakt, es braucht noch ewig, bis wir das auch noch mit dem Ansatz irgendwie überwunden haben. Und ich glaube, wie sehr oft hat uns da Queer Community einfach hure viel voraus. Weil einfach Millionen von verschiedenen Geschlechterrollen zugelassen werden. Also in meiner Wunschvorstellung, sicher auch nicht in jeder Community so. Aber einfach, dass viel, viel progressiver ist, oder? Und viel konfrontativer auch durch das. Also, dass du dich mega musst hinterfragen, hey, was für Rollenmuster zementiere ich denn auch mit meinem Leben, mit meinem Verhalten? Und gleichzeitig aber auch, okay, es gibt ein Meer von Auswahlmöglichkeiten. Wenn ich Bock habe, kann ich Lippenstift anhaben, obwohl ich ein Cis-Mann bin. Wenn ich Bock habe, kann ich das machen. Es verbietet mir niemand. Aber ich würde gerne mal eigentlich ein Queer-Special können wir vielleicht mal machen, wo wir dann ganz viele Leute noch dazu einladen.
Sehr gerne.
Weil jetzt machen wir nämlich etwas, wo ich immer kritisiere, wenn das Männer machen. Weil sie machen das oft.
Über Männer reden, ohne dass Männer da sind.
Genau, die Armen. Und darum haben wir sie einfach gefragt.
Genau, ja, wir haben sie gefragt. Wir haben ein paar Stimmen eingeholt, was sie denn so wissen. Und die zeigen wir euch jetzt. Was ist für dich toxische Männlichkeit oder Toxic Masculinity? Hast du es schon mal gehört? Und wenn ja, was stellst du darunter vor?
Ja, also ich habe schon mal darüber gehört. Und für mich bedeutet es, wenn jemand nicht über die männliche Rolle hinauskommt.
Ich habe das schon mal gehört. Und ich würde auf die Schnelle sagen, es ist, wenn man extrem fest versucht, etwas zu sein und damit sich selber und dem Umfeld schadet. Auf eine Art.
Hast du noch nie gehört? Ich weiß nicht, was es ist. Aber ich könnte mir vorstellen, das Unbewusste von der Gesellschaft, wo quasi die Männlichkeit kann mit sich bringen, dass es andere Sachen unterdrückt. So.
Also davon gehört habe ich ehrlich gesagt noch nie etwas, aber ich kann mir, glaube ich, ziemlich gut darum vorstellen, was es soll sein. Ja, es ist anscheinend ein Problem, wo man muss darüber reden.
Ja, so klingt das, wenn wir in unserem Umfeld ein bisschen umfragen, in unserem männlichen Umfeld umfragen, was Toxic Masculinity oder toxische Männlichkeit heisst oder könnte bedeuten. Wir haben so ein bisschen umrissen, was es ist, was es für Auswirkungen kann haben, in welchem Mass das wir das spüren. Wo wir aber auch schon ein bisschen daran angekommen sind, ist, dass mit dem, wie unterstützen eigentlich Frauen die toxische Männlichkeit. Wo gibt es Sachen, wo man sich selber an der Nase nehmen kann? Wir haben vorhin schon ein bisschen das Bad Boy-ism angeschnitten. Also ich glaube, sicher dort kann man sich selber so ein bisschen sagen, hey, das ist einfach nicht unterstützenswert. Also wenn jemand so emotional unausgeglichen ist, dass er mir seine Gefühle kann mitteilen kann, muss ich das nicht honorieren mit irgendwie sexueller Attraktivitätserhöhung. Und auch nicht das Verherrlichen.
Und gleichzeitig auch in Beziehungen mit Freunden oder so, wenn man die Mutterrolle übernimmt, ja, dass man vielleicht dort sich auch ein bisschen selber an der Nase nimmt und sagt so, hey, ich bin nicht deine Mami. Oder den Mann auch wie so genug Raum lässt, um ihnen zu sagen, du kannst mit mir über deine Gefühle reden, aber probieren sie irgendwie in diesem Zusammenhang dann nicht zu bevormunden, sondern probieren ihnen irgendwie das Gefühl zu geben, sich können selber mit diesen Gefühlen durch Gespräche mit uns richtig herausfinden. Und so dazu ermuntern, um mit anderen Männern natürlich zu reden.
Ja, also ich glaube, das ist eben, wie gesagt, etwas, was mir sehr schwer fällt, weil ich sehr oft irgendwie in die Rolle reinrutsche, ohne dass ich es merke, glaube ich, oder zu spät merke. Und dann kommt auch noch dazu, dass ich mich irgendwie ein bisschen wohlfühle in dieser Rolle. Also, dass ich, glaube schon so ein Mami-Gen habe, aber für alle Menschen, nicht nur für Männer in meinem Umfeld, aber dass dann wie irgendwann merkst, so, hey, es bringt ihm jetzt eigentlich nichts. Wenn du immer die bist, die ihn abholen und ihm hilfst, dass er darüber reden.
Und es ist auch mega anstrengend.
Mega! Und vor allem, und mich frustriert dann eben, dass ich nichts zurückbekomme. Und das ist etwas, wo ich wirklich...
Ja, ja!
Das ist so einfach keine nährende Freundschaft, oder?
Absolut.
Und ich habe erst letztens mit einem eigentlich guten Freund von mir, also eine Auseinandersetzung. Ich habe es ihm einfach gesagt. Ich habe ihm gesagt, hey, lass, ich habe das Gefühl, du interessierst dich überhaupt nicht für mein Leben. Obwohl wir eigentlich gut befreundet sind und uns viel gesehen. Und dann kam ich mal, du weißt doch, dass du mir immer alles kannst erzählen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber du musst fragen. Weißt, ich brauche das in einer Freundschaft. Du musst das machen bei mir. Und es schießt mich im Fall an, dass ich dir immer alles aus der Nase ziehen muss, dass ich keine Ahnung habe, wie es dir geht. Du musst mir mehr erzählen. Aber auch das, dass ich irgendwie muss, weißt, das Gespräch suchen mit ihm und ihm das sagen, ist irgendwie völlig absurd, aber ist halt in dem Fall nötig gewesen, in dem Fall. Und ich glaube, ist in vielen Fällen bei so Männer-Frauen-Freundschaften nötig. Aber zum Thema, wie wir das selber aufrechterhalten, ist im Fall, glaube ich, es gibt wirklich nicht wenig Frauen, die, ich kann nicht jetzt ausdrücken, also nicht despektierlich gemeint, die einfach sich im Scheiß für so Themen interessieren, wie du und ich. Und die Frauen daten dann halt auch Männer, oder? Wenn sie heterosexuell sind. Und dann gibt es halt wie so ein vicious circle. Und ich meine nicht in dem Sinn von, ja, die Frau muss jetzt die auszeichnete Feministin sein und dann Women's March und bla bla bla. Aber ich glaube wirklich, es gibt auch viele Frauen, die auch noch das alte Rollenbild von Mann und Frau gern haben und das irgendwie bequem finden, weißt
du? Ich glaube tatsächlich, es gibt auch viele Feministinnen, die finden, Frauen dürfen alles und Männer sollen gefälligst immer noch Männer sein.
Mhm.
Ich muss auch sagen, ich bin da nicht ganz unschuldig mit dran. Also manchmal denke ich auch so ein bisschen, boah, die Befindlichkeiten von Männern und so, die haben jetzt lange genug können, so in ihren Privilegien suhlen und die sollen jetzt auch mal einfach ein bisschen zurückstecken und jetzt sind wir dran. Aber das ist halt nicht so, wie es funktioniert. Sondern wenn wir wollen, vorwärts kommen, dann müssen wir aushalten, beide, dass Rollenmodelle auf beiden Seiten viel Nachteile mit sich bringen. Gleichzeitig müssen wir aushalten, dass das Machtverhältnis sehr wohl auf der Seite, die Macht ist sehr wohl auf der Seite in Form von Geld, in Form von Macht, in Form von
Privilegien,
ist sehr wohl auf der Männerseite. Was aber nicht unbedingt bedeutet, dass Männer alles besser haben als Frauen. Es gibt gewisse Bereiche, wo definitiv Frauen Deutungshoheit, in Anführungszeichen, haben. Und das sind Gefühle, Familienplanung, alles Soziale. Und das Ding ist, wenn wir als Frauen wollen, die Bereiche erobern oder für uns beanspruchen, wo Männer traditionell gesehen, gesellschaftlich gesehen, zugesprochen bekommen haben, dann funktioniert das nicht, ohne dass wir den Männern auch zugestehen, in unseren Bereich zu immigrieren, sage ich jetzt einmal. Weil, wenn wir jetzt von so männlicher, weiblicher Energie, so ein bisschen Tantra, weiss doch auch nicht, Yin-Yang-Zeug, Shit. Es muss ja nicht unbedingt männlich und weiblich sein, aber durch das, dass das zwei Pole sind, die sich so ausgebildet haben. Wenn wir von dem ausgehen, dann gehen wir ja davon aus, wenn man sich das Yin- und Yang-Symbol vorstellt, dass es nur dann gesund sein kann, wenn es ausgeglichen ist. Das heisst, jeder Mensch, egal welches Geschlecht, egal wie er sich zugehörig fühlt, egal welche sexuelle Orientierung, hat Aspekt vom einen und vom anderen in sich und muss die können so bedienen, dass sie alle zufriedengestellt sind. Und das funktioniert nur, wenn wir eben alle Rollenmodelle aufbrechen und nicht die Herrschaft vom einen über das andere anstreben.
Finde ich ein sehr schönes Schlusswort.
Was geht in den nächsten Fall?
Also, es geht um Sex. Wir können ja einfach sagen, wie es ist. Amnesty International hat eine Kampagne gestartet. Und zwar, um darauf aufmerksam zu machen, dass im Fall Einverständnis, gegenseitiges Einverständnis beim Sex extrem wichtig ist. Und dass wir jetzt da bitte mal darüber reden müssen. Und darum reden wir darüber. Aber erst nächstes Mal.
Gut. Bis dann. Schön, dass ihr zugelassen. Bis dahin.
Bis bald.
Bis gleich. Fust und Kupfer.